Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, meine Lieben, heute wird es ein bisschen persönlicher, heute wird es ein bisschen philosophischer. Und ehrlich gesagt wird es heute auch ein klein wenig unbequem, denn heute geht es nicht um nichts Geringeres als um unser eigenes Selbstverständnis in der Gastronomie. Um Stolz, um Verantwortung, ja, und um die Frage, ob wir eigentlich noch wissen, warum wir das alles machen. Und Kochen ist Leidenschaft, Hingabe und ich würde einfach mal behaupten, neben der Liebe wirklich eine der schönsten Sachen der Welt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, warum Gastronomie mehr ist als Teller, Technik und Trends und warum Gastgeberinnen und Gastgeber heute wichtiger sind denn je, gerade in der heutigen Zeit. Mein Gast ist heute Alexander Reiter. Aufgewachsen im elterlichen Betrieb im Chiemgau, früh infiziert mit Küchenluft, ein echtes Gastrokind, ausgebildet im Steigenberger, unterwegs in einigen der besten Häuser Europas und der Welt, also von der Schweiz über London bis nach Kairo, und heute verantwortet er die systemgastronomische Entwicklung bei der Concept Family, ist Berater, IHK-Prüfer, Jurymitglied bei Wettbewerben und nebenbei auch noch Romanautor. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden dein Tag hat. Und jemand, der unserer Branche bis heute mit voller Überzeugung dient. Mit Alexander spreche ich heute darüber, was unseren Beruf wirklich ausmacht, warum wir unseren eigenen Wert wieder stärker erkennen müssen und warum wir in der Gastronomie viel mehr in der eigenen Hand haben, als wir oft glauben. Und Alexander ist heute für mich weniger Experte mit PowerPoint, sondern Impulsgeber und Storyteller. Ich freue mich auf deine Geschichten. Und einer, der erlebt hat, wie schön, hart, widersprüchlich und eigentlich auch erfüllend dieser Beruf sein kann. Und einer, der ja etwas zurückgeben will, so habe ich dich kennengelernt, an die Branche und an die nächste Generation. Und nicht zuletzt, damit er selber später auch noch gut essen kann. Lieber Alexander, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, lieber Alexander, wir haben uns vorher ausgiebig unterhalten, wie wollen wir denn, über was wollen wir sprechen, wie wollen wir das aufbauen, und wir haben uns, sind auf ein paar tolle Ideen gekommen und wir haben gesagt, die Ideen, die wir eigentlich besprechen möchten, die reichen für 5 Podcast-Folgen, wir müssen uns irgendwie reduzieren, wir müssen uns irgendwie abgrenzen, und wir haben gesagt, okay, lass uns doch erstmal darüber sprechen, was es eigentlich heute bedeutet, Gastgeber oder Gastgeberin zu sein, warum unser Beruf so viel mehr ist als Kulinarik, Schäumchen und so weiter, warum wir eigentlich noch relativ viel oder das meiste selbst in der Hand haben, unsere eigenen Werte und die Margen, dass wir die Margen selbst in der Lage dazu sind, wieder lecker zu machen, und warum der Umgang mit Menschen vielleicht die wichtigste Zukunftskompetenz überhaupt ist. Das ist so der erste Part für heute. Und der zweite Part, und da freue ich mich mega drauf, das finde ich mega spannend, das Thema. Im zweiten Teil schauen wir uns ein Thema an, das schon ein bisschen polarisiert. Fernsehköche oder Sterneköche, sind sie Fluch oder Segen? Bringen sie die Aufmerksamkeit und Nachwuchs in unsere Branche? Oder ja, stellen sie unsere Branche völlig falsch dar, ein völlig falsches Bild? Genau, das sind die beiden Themen, da freue ich mich riesig drüber. Ich würde zuerst aber einmal, weil deine Geschichte hochspannend ist, dich bitten, mal ein bisschen von dir zu erzählen, deine Geschichte. Was waren so deine spannendsten und prägendsten Momente in deiner Vita?
Oh, da gibt's so viele, weil eigentlich bin ich die Summe meiner Teile und extrem dankbar, dass ich das alles machen durfte. Wie auch du, weil ich aus der Gastronomie komme, hatte ich ja nie die Chance, überhaupt drüber nachzudenken, was ich mal für einen Beruf lerne, sondern man ist halt einfach so reingerutscht. Ach, da war sehr, sehr viel dabei. Eingefroren im Hamburger Hafen mit einem Schiff. Gott sei Dank hatten wir ein Buffet drauf und wurden dann wieder freigeschleppt. Kochen für Michael Jackson, die Spice Girls, verschiedentliche Events in der Oper in Kairo, ganz, ganz toll. Einfach waren diese ganzen Eindrücke im 36. Stockwerk des Außenministeriums in Ägypten, ein schönes Essen zu machen, ist einfach was Tolles, über diese Stadt zu gucken, wo nie einer hochkommt, das höchste Gebäude in der Stadt. Es gibt so, so viele Dinge, die unsere Gastronomie zu viel, viel mehr machen als einem Beruf. Das ist eine Berufung. Wir können hier alles erleben. Du kannst die Welt bereisen an Orten, wo andere Leute Urlaub machen. Es ist wunderschön. Ich meine, es ist toll, wenn man in Spanien arbeitet und dann einfach irgendwie abends an den Strand geht und ein kleines Feuerchen macht mit den Kollegen oder versucht, surfen zu lernen. Gut, ich habe es nie gelernt. Ich bin die ganze Zeit vom Bord gefallen. Das ist jetzt also nicht meine Kernkompetenz. Aber das ist ein Beruf, der Freude machen kann. Und man kann absolut alles erreichen. Du bist der Meister deines Glücks. Du kannst Geschmack erleben. Du brauchst nie was im Kühlschrank, weil du die ganze Zeit in der Küche essen kannst. Das ist super. Und du lernst eine Gruppe von Menschen kennen, die so besonders, so wundervoll sind, wie ich es nie wieder erlebt habe. Also es ist, ich möchte das gar nicht anders haben. Ich möchte nur mit Küchenbrigaden zusammen sein am liebsten. Ich tue mir wahnsinnig schwer mit Zivilisten, also normalen Menschen, weil die einfach anders sind wie wir. Ja? Die verstehen nicht, dass man dafür lebt, liebt, dass man sich traumhafte stundenlang über eine Soße unterhalten kann. Und das ist es einfach, was es ausmacht. Da gibt es so viel. Da könnten wir allein schon eine Podcast-Folge machen. Nee, aber Leute, kommt in die Küche.
Ich habe für dieses Jahr 30 Folgen geplant. Alexander, wir haben genug Luft. Ne? Also der Space ist da, auf jeden Fall. Aber so wie du sagst, ich vergleiche das häufig mal. Ich war 2018 mit meiner Freundin zusammen. Wir waren 6 Monate auf Weltreise. Und häufig ist es ja heute im Alltag so, die Tage fliegen an einem vorbei und dann fragt man sich, hey, schon wieder Februar, wie ist das denn passiert? Und von der Weltreise damals weiß ich noch fast jeden Tag, was haben wir gemacht, wo waren wir, was haben wir erlebt? Also dieses halbe Jahr, wo wir unterwegs waren, kommt mir vor wie 5 Jahre, übertrieben gesagt. Und ich finde, wir haben unheimlich viel mitgenommen, wir zehren da heute noch von und wir haben viele Erlebnisse und Erinnerungen mitgenommen, die einfach schön gewesen sind. Und ich glaube, um jetzt die Kurve zu kriegen, genauso ist das in der Gastronomie, dass wir einfach die Chance haben. Es muss nicht überall sein, wir gestalten uns das alles selbst, hast du gerade gesagt. Aber wir haben die Chance, es genauso zu machen. Wir haben genauso die Chance, so viele Erlebnisse mitzunehmen, so viele tolle Momente wahrzunehmen, auch in der Welt unterwegs zu sein. Das bringt unser Job einfach so mit sich. Und deswegen, ich glaube einfach, so viel Vielfalt wird nirgendwo anders geboten und Vielfalt auch in den Menschen und Kulturen, mit denen wir uns umgeben. Deswegen setze ich nicht gleich, aber gibt gewisse Parallelen zu unserer tollen Weltreise.
Das ist schön. Ich glaube auch, schau mal, wenn alle Menschen verstehen würden, dass wir alle dieselben Sorgen haben. In einer Küche gibt es zum Beispiel keinen Rassismus. Es gibt in einer Küche nur da gibt es einfach nur die Gruppe Menschen, die sich vertragen und die miteinander arbeiten. Ja. Also es gibt tatsächlich da nur das Thema, entweder du kannst ein Omelett machen oder du kannst es nicht. Ja, aber wir kennen sonst keine Unterschiede. Und es gibt nichts, was eine Gruppe Köche nicht schaffen kann. Und das ist das Traumhafte.
Und da sprichst du auch schon mal einen wichtigen Punkt an. Die Kultur, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Nationalitäten. Wir in der Gastronomie, und da können wir uns jetzt mal ganz gerade hinstellen und uns auf die Schulter klopfen. Wir sind interkulturelle Experten. Das heißt, wir gehen mit so vielen unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Nationen und Generationen um. Und wir wissen, da im besten Fall, wenn wir es gut machen natürlich, mit diesen unterschiedlichen Menschen zurechtzukommen, wissen, was für Bedürfnisse die haben, wie wir mit denen umgehen müssen. Das ist eine Kompetenz, die bringt sonst keiner mit und das kriegen wir von Natur aus unserem Job heraus, kriegen wir das mit, das müssen wir nicht lernen, das bringt unser Job einfach mit sich. Und deswegen, das ist so wertvoll und deswegen können wir uns, weil wir das können, schon mal ganz kräftig auf die Schulter klopfen, finde ich.
Das stimmt. Und zwar kriegt man in der Küche ja sofort beigebracht, man sieht nur mit dem Herzen gut. Du musst ein anständiger Mensch sein. Du kannst, da gibt's keine Lügen. Du musst dich Konflikten stellen. Ja, du musst dich auch dem Bongdrucker stellen. Ja, auch wenn er nicht mehr aufhört zu rattern, du kannst nicht weglaufen. Ja, da gibt's kein Kampf oder Flucht. Ja, wir müssen's und wir schaffen's immer nur gemeinsam. Es gibt kein Alleine. Es gibt nur ein Team. Ja. Die Eigenverantwortung für deinen Posten, klar, die Eigenverantwortung für die Küche, alles wunderbar, aber wir sind eine Gemeinschaft. Und man spürt auch, wie gut die Küche funktioniert in dem, was auf dem Teller ankommt. Und Markus, das weißt du genauso gut wie ich, wenn eine Küchenbrigade nicht in der Stimmung ist, sieht man das am Produkt.
Klar, die sprichwörtliche Liebe, die steckt einfach immer im Teller oder auf dem Teller und optisch wie auch geschmacklich. Und das ist einfach so. Die erste Frage, die ich an dich habe, ich habe ja gerade in der Anmoderation gesagt, wir haben es selbst in der Hand. Ich glaube da fest dran, wir müssen es nur wollen. Und ich glaube auch das, was ich dich jetzt frage, das haben wir selbst in der Hand, wenn wir nur wollen. Was ist deine Meinung? Wie können wir es schaffen, die Gastro-Szene neu zu beleben und junge Menschen für unsere Branche zu begeistern?
Ja, zuerst einmal sehen wir ja jetzt durch den Wandel und auch ein bisschen so nach Corona, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Ja, ich sage jetzt mal, die bösen Chefs, die vorher schon nichts konnten, die gibt's nicht mehr, die werden immer weniger. Schöne Sache, tolle Geschichte. Die Leute, die nicht mit der Zeit gegangen sind, die gehen halt jetzt mit der Zeit und es bildet sich eine neue Wahrnehmung auf unserem Beruf. Junge Menschen möchten einen anständigen Arbeitsplatz. Das ist erstmal, wir müssen ein Umfeld schaffen, so schaffen wir es. Ja. Wir dürfen nicht, wie wir früher, ich meine, wir haben ja auch nicht Hurra geschrien, Yippie, lass uns jeden Tag 12 Stunden arbeiten, Yippie, ich will 7 Tage machen. Ja, das war ja jetzt auch nicht unser super Traum. Klar haben wir es gemacht, weil es alle gemacht haben und weil wir es im Team gemacht haben. Aber wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Die Leute wollen einen anständigen Arbeitsplatz. Ja, wir sind Arbeitsplatz und kein Bootcamp. Und das muss sich halt mal ändern, weil da sehr, sehr viel Fehler gemacht worden sind. Und wenn man da in die Vergangenheit zurückschaut, ist das einfach auch ein Hauptpunkt, den man erstmal erledigen muss. Und das ist an alle Unternehmer da draußen, schafft's mal einen anständigen Arbeitsplatz. Ja, dann bekommt ihr auch die dementsprechenden Mitarbeiter. Geht's anständig mit ihnen um, gebt ihnen Eigenverantwortung, gebt ihnen Feedback, beachtet ihre Träume, achtet auf die Work-Life-Balance. Ich meine, beachtet ihr diese ganzen Kleinigkeiten und zahlt ihr ihnen dann das Geld auch noch pünktlich. Ja, dann haben die auch Freude an der Arbeit. Aber es wird keiner mehr kommen, weil ihr so geile Betriebe habt und so geile Hengste seid. Das macht heutzutage keiner mehr. Und ich glaube, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass man da ehrlich mit sich ist. Auch kommt es immer darauf an, dass man vielleicht die Gastronomiebetriebe ein bisschen überarbeitet und sich fragt, Entschuldigung, Brigadensystem, muss das sein? Wollen wir das noch? Geht das nicht anders? Geht das nicht klüger? Ja, ich meine, alleine in Zeiten von KI können wir unwahrscheinlich viele Dinge, die wir früher manuell gemacht haben, können wir heutzutage sehr, sehr leicht mit ein paar Klicks erledigen. Die Möglichkeit, die wir dadurch haben, ist einfach, wir können uns viel mehr Zeit durch Digitalisierung und Technik, können wir uns viel mehr Zeit freischaufeln, um das wieder zu tun, was wir eigentlich lieben, und das ist das Kochen. Ich glaube da schon ganz, ganz, ganz stark daran, dass diese Dinge uns helfen werden. Und wir müssen das Verstaubte aus unserem Beruf rausbekommen. Ja, also diese verstaubten Gedanken. Ja, es muss immer ein Menü sein. Menschen haben nie danach geschrien, Fünfgangmenü in einem Spa zu bekommen. Ich weiß es nicht, woher das kommt. Ja, gib den Leuten Snacks, gib den Leuten das, was sie wollen. Ja, es ist diese verstaubten Vorstellungen von wie ein gutes Essen aussehen muss. Ja, ist heutzutage die junge Generation, die lacht dich da aus. Also es ist schon Essen muss sexy sein, Essen muss toll sein, Essen muss gut ausschauen. Instagrammable sein heutzutage, gar kein Thema, alles cool. Aber wir müssen uns darauf besinnen, dass es einzig und allein darum geht, dass das schmeckt, was wir rausgeben.
Ja, genau. Und der zweite Punkt ist dann, erstmal die Grundlage schaffen. Also alles das, was du gerade gesagt hast, vernünftigen Arbeitsplatz anbieten, sich um die Bedürfnisse kümmern. Und dann der zweite Schritt, es muss ja auch nach außen getragen werden, dass die Leute draußen darauf aufmerksam werden, was bei uns los ist, dass es cool ist bei uns. Und dann hilft es nicht. Ich habe jetzt vor kurzem ein Podcast-Interview gehört. Da wurde dann davon gesprochen, ja, ich mache hier 130 Stunden die Woche und so weiter. Ist halt alles kein Zuckerschlecken. Ja, verstehe ich. Aber ich finde, man sollte das anders kommunizieren. Weil dieser Gastronom, der hat diese 130 Stunden, der hat sich dafür entschieden. Weil er könnte sich ein, zwei Mitarbeiter anstellen, würde trotzdem noch lukrativ arbeiten und müsste dann vielleicht nur noch 40 Stunden die Woche arbeiten, wie ein normaler Vollzeitangestellter, aber er will sich das nicht leisten und ist jetzt so meine Perspektive oder meine Vermutung. Ich finde, wir dürfen dann nicht solche Sachen nach draußen schreien, die dann einfach nur damit alle denken, wir wären die Geilsten und würden so eine Arbeitsbelastung standhalten. Das ist eine falsche Außendarstellung. Also was ich sagen möchte, wir müssen darauf achten, was erzählen wir da draußen. Wir müssen dieses Gute auch nach außen tragen, dass die Leute einen realistischen Blick auf unseren Arbeitsplatz haben. Ganz wichtig. Und wenn ich diese Grundlage noch nicht geschaffen habe, dass ich einen vernünftigen Arbeitsplatz habe und vernünftige Arbeitsmittel gut bezahle, mich aber mit dem Thema Digital und KI schon irgendwie auseinandersetze, leg das erstmal beiseite, kümmere dich erstmal um die Basis, bevor du anfängst mit Themen, die dann nicht so wichtig sind. Und das sage ich als Digitalpapst. Also das ist wichtig, der Arbeitsplatz und die Menschen.
Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Erstmal zu dem Herrn mit den 130 Stunden. Es ist, wie gesagt, seine Entscheidung. Aber es stellt sich auch die Frage, wie ist er denn organisiert? So gut kann er ja nicht organisiert sein, wenn er sich für die 130 Stunden entscheidet. Ja, die Thematik ist auch die, er kann seine 130 Stunden schon machen. Er ist Unternehmer, also sollte auch was unternehmen. Ja, aber es stellt sich die Frage, verhält er sich auch so seinen Mitarbeitern gegenüber? Dann ist es nämlich nicht okay. Ja. Und dann stellt sich die Frage, wie attraktiv glaubst du denn, dass du bist? Wir haben über Jahre, das muss ich jetzt allerdings sagen, da haben wir Köche auch einen Fehler gemacht. Wir haben über Jahre es immer cool gefunden, dass wir richtig harte Jungs sind, richtig viel ackern können, ja, und dass es absolut nichts gibt, was wir nicht können. Und das ist auch ein Stück weit falsch, weil nicht jeder ist Bruce Willis und schon gar nicht jeder hat Bock auf 100 Stunden in der Woche. Wenn du ein Ziel hast und ein Ziel vor Augen hast und etwas erreichen möchtest mit einem Team, dann stellt sich meist eine Eigendynamik ein. Ja? Dann sind die Leute belastbarer und stärker und härter und besser unterwegs. Ich meine, ich kann mich noch genau erinnern, als wir da im Restaurant in der Schweiz, als wir unsere Hauben und diversen Höhenflüge hatten im Restaurant, da wollten wir diese Extrameile gehen. Aber wir wussten auch, dass es ein Saisonbetrieb ist und dass danach wieder Holiday Life angesagt ist. Aber auf Dauer kann man sowas nicht machen. Wir müssen klüger werden. Wir müssen klüger mit unseren Ressourcen umgehen. Wir müssen klüger mit der Technik umgehen. Und wir müssen sehen, wie wir unsere Speisen anbieten. Lieber habe ich ein paar weniger Speisen auf der Karte, aber die sind richtig sexy. Es gibt Restaurants auf dieser Welt, Markus, das weißt du auch, weil du genauso gern isst wie ich, da gibt es nur zwei, drei Essen. Die machen nur ein paar Tage auf. Ja? Oder kleine Osterias, da ist irgendeine Mama in Italien und da kriegst du nur drei Gerichte. Aber das sind die absolut besten Gerichte, die man sich wünschen kann. Und genau darum geht's: Qualität über Quantität. Niemals Qualität für Quantität aufgeben. Qualität geht immer vor. Und wenn du die Qualität bringst, wird der Gast auch kommen.
Genau. Und was würdest du sagen für einen guten Gastgeber, gute Gastgeberin? Was für Skills müssen die heute mitbringen oder welche sind zukünftig einfach entscheidend?
Ein entscheidender Skill ist, über den Tellerrand zu sehen. Erstmal zu sehen, was habe ich gelernt? Was war früher? Was ist die Ist-Situation meines Betriebes? Und wie kann ich ihn entwickeln? Wie kann ich meinen Arbeitsplatz attraktiv gestalten, dass ich junge Menschen anlocke? Auch, wie kann ich ungeliebte Aufgaben, wie wir schon mal angesprochen haben, ja, durch KI erleichtern? Ja, automatische Hygieneaufnahme und so weiter und so fort. Digitalisierung kann uns helfen bei allerlei Dokumentationen. Auch klüger anbieten, cleverer anbieten, Marketingstrategien entwickeln und aktiv nach außen gehen mit meinem Angebot. Ja, wenn ich mich einreihe in die Gesichtslosen der Straße XY, dann werde ich auch gesichtslos bleiben. Ich brauche ein ganz klares USP. Ich muss mich heute herausstellen. Was macht mich aus als Betrieb? Warum sollen Leute zu mir kommen? Und ich denke, dass noch dazu, das hatten wir schon angesprochen, die People Skills immer, immer wichtiger werden. Ja. Auch wieder Gastgeber sein. Nicht nur nach innen, ja. People Skills nach innen haben ist eine schöne Sache. Den Mitarbeitern Halt und Freund sein, ja. Aber auch nach außen. Ich muss wieder Gastgeber sein. Hey, liebe Leute, ich weiß, dass wir Köche, wir haben es nicht so drauf mit draußen im Restaurant rumrennen, ja, und die Gästen Hallo sagen. Aber wieso können wir nicht drüber nachdenken, dass wir vielleicht auch mal Gastgeber sind? Ja, dass die Leute wollen uns Köche ja sehen. Das ist ja das Problem, ja. Auch wenn wir im liebsten in unserem angestammten Platz sind, ja. Ich sage immer so schön artgerechte Haltung bei uns in der Küche. Und da ist es einfach so, vielleicht zeigen wir uns mehr. Vielleicht entwickeln wir auch mehr. Showküchen zum Beispiel werden super angenommen. Menschen wollen quatschen. Menschen haben Bock darauf. Warum haben wir alle unseren Lieblingsbarkeeper, dem wir unser halbes Leben erzählen? Ja klar, weil wir uns irgendwo hinsetzen können und können dem dann ein Ohr abknacken. Ja? Das ist, Menschen reden gern, Menschen haben gern Spaß. Also ich glaube, dass Showkonzepte gut funktionieren werden und dass wir uns auch mehr zeigen müssen nach außen. Dann kann das auch funktionieren.
Ja, glaubst du denn, dass dadurch wir auch wieder mehr Selbstwert gewinnen und stolzer sind auf unseren Beruf und auf das, was wir tun?
Stolz auf den Beruf. Ja. Sind wir beide allemal.
Auf jeden Fall.
Ist unsere Generation allemal, aber es ist dazwischen etwas passiert, was ich ganz schrecklich finde. Und zwar hat jeder Zweite in Deutschland gesagt, ja, mein Kind, das muss mal studieren. Mein Kind muss mal was Besseres machen. Mit allem Respekt, es gibt unfassbar viele, ja, arbeitslose Betriebswirte, ja, die übrigens alle bei uns im Betrieb, in den Betrieben und in der Gastronomie als Aushilfen arbeiten, ja. Und man muss das mal ganz klar sagen, die Handwerker heute, die was gelernt haben, ja, die Bäcker, die Metzger, die Köche, ja, die verdienen jetzt richtig viel Geld. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Auf unserem Beruf kann man stolz sein. Ja, wir haben noch ein paar verstaubte, nennen wir sie verstaubte Relikte von früher. Unsere Ausbildung könnte ein bisschen cooler sein, das könnte alles ein bisschen abgedatet werden. Aber der Stolz auf den Beruf, den kann man mit Fug und Recht haben. Und das ist etwas, was wir selbst zu verantworten haben. Wenn wir mehr junge Menschen an uns binden können und richtig ausbilden und richtig coolen Arbeitsplatz bieten, dann wird sich auch das Bild ändern. Das Bild vom mürrischen Koch, das haben wir selber geprägt. Das Bild vom super harten Job, den man nicht machen möchte, das haben wir alles selber geprägt. Das haben wir auch selber in der Hand wieder zu ändern und das können wir auch.
Ja, ich gehe da vollkommen mit. Ich bin stolz auf meinen Beruf. Ich bin stolz, dass ich Koch gelernt habe. Ich bin stolz, Gastgeber zu sein. Ich nenne mich trotzdem so, auch wenn ich jetzt Dienstleister bin, aber in irgendeiner Art und Weise bin ich trotzdem noch Gastgeber und bin stolz auf das, was ich gemacht habe und auch tue. Und ich glaube, das kann jeder in unserer Branche sein. Das ohne Frage. Ich glaube, auch unser Berufsbild und das, was wir tun in dieser Vielfältigkeit, das ist, wenn man es irgendwie bewerten möchte, ich bewerte es einfach mal, ist es höher anzusiedeln als irgendeine Promotion, die man auf Doktor sowieso machen kann, weil einfach wir mit Menschen umgehen. Menschen ist unser Job und wir haben es jetzt schon ausgiebig gesagt und ich finde, das ist einfach wertiger zu betrachten und wird in Zukunft noch mehr gefragt werden als sowieso schon. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was digital alles abgeht, unsere Social-Media-Kanäle, das Internet wird überschwemmt von KI-Inhalten und ich glaube, dass das dazu führen wird, dass, wenn man es in einem Satz zusammenfassen möchte, Menschen suchen werden. Also Menschen suchen Menschen. Wo finden sie Menschen? Bei uns in der Branche. Wir haben die People Skills und deswegen glaube ich, ist das nochmal in Zukunft höher anzusiedeln. Und deswegen glaube ich auch, dass wir stolz sein können auf das, was wir tun und können. Aber ich merke auch, dass das noch nicht bei allen angekommen ist. Dass bei vielen noch so diese Redewendung mit ein bisschen mithalt, wer nichts wird, wird. Und sich dann halt nicht so wertig betrachten wie ein Onkel Doktor von der Station XY oder irgendein Richter oder. Und ich finde, das können wir aber sein.
Das können wir definitiv sein. Ich meine, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Fähigkeiten kann einem keiner mehr nehmen. Ja? Wenn ich die Fähigkeit habe, einen Fisch zu fangen, bin ich immer satt. Habe ich diese Fähigkeit nur theoretisch, hilft mir das überhaupt nichts, ja, wenn ich keinen Fisch fange. Es geht darum, dass wir uns ganz im Klaren darüber sind, dass wir ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Wir sehen uns immer so klein, so wir machen uns immer selbst so klein.
Genau.
Wenn morgen alle Köche in Deutschland und alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe in Deutschland aufhören zu produzieren und Essen auszuliefern, ja, dann würde man sehr, sehr schnell mal sehen, wie wichtig die Autoindustrie ist, über die wir immer quatschen. Ja, denn wir haben allerdings ein sehr viel kleinteiligeres Business, ja, okay, zugegeben. Und aber wir haben einen wichtigen Teil in der Gesellschaft und wir sind auch ein sehr, sehr wichtiger Teil in der Gesellschaft. Und ich muss jetzt sagen, ich habe zum Beispiel Verwandtschaft, hochstudierte Menschen, tolle Sache, die wissen sehr viele Dinge, aber die könnten nicht mal einen Schnitzel braten. Das bringt dir im Leben nicht wirklich viel. Und in einer Ausbildung, in einer fundierten Ausbildung, bekommst du alles mit, speziell in einer Kochausbildung, ja, bekommst du alles mit, was du fürs Leben brauchst und du entwickelst einen starken Charakter, du bist hinterher eine starke Persönlichkeit und du kommst mit jedem Problem im Leben zurecht. Ich glaube, das ist auch eine schöne Ausbildung. Das ist auch eine schöne Fähigkeit, die man dadurch entwickeln kann. Wir müssen uns da, wir stehen da in den Leuten in nichts zurück. Gar kein Thema. Und das ganz ehrlich, sky is the limit. Du entscheidest selbst, wo du hingehst. Wenn du dir ein Ziel setzt, egal was es ist im Leben, das muss jetzt nicht in der Küche sein. Das kann egal wo sein, aber am besten eben in der Küche. Ja, wenn du dir ein Ziel setzt und das wirklich erreichen willst, dann erreichst du das auch.
Ja, ich finde auch, also da kommen wir wieder zum Anfang der Folge, wenn ich jetzt studiere und ich meine, das sind hochspezialisierte Berufe, das ist gut. Ich bin froh, dass wir Menschen haben, die in der Medizin arbeiten und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die im juristischen Bereich arbeiten und da auch ihren Doktor machen, aber ich finde, solche Berufe bringen halt nicht diese soziale Kompetenz, die man automatisch in einer Gastronomie mitnimmt. Das nimmt man nebenbei mit. Das ist ja gar nicht diese Kernausbildung. Die Kernausbildung ist, wie brate ich einen Schnitzel? Aber das kommt so, ich werde interkultureller Experte, weil ich so viele unterschiedlichen Menschen um mich herum habe. Ich werde Generationsspezialist. Ich weiß, wie ich mit alt, mittel, jung umgehen muss. Das kommt alles nebenher und deswegen, das finde ich, sind dann die Skills für die Zukunft und das bringt unser Job so mit sich und deswegen glaube ich, sollte man das nicht minder bewerten im Gegensatz zu jetzt medizinischen Berufen oder juristischen.
Nee, überhaupt nicht. ich möchte sogar noch was ergänzen, was wir lernen. Und das lernen wir sehr früh. Wir lernen Menschen zu lesen. Wir fühlen Menschen. Wir können irgendwann, weil wir die Fähigkeiten entwickeln dazu, wir merken, wenn jemand traurig ist, wir merken, wenn jemand gut drauf ist, weil wir im Team ja aufeinander abhängig sind. Und so fangen wir an, Fähigkeiten zu entwickeln, die so weit über das hinausgehen, was man in einem, 9-to-5-Office-Job lernt, ja, dass einem das einfach auch weiterbringt, auch im Privatleben.
Ja, absolut. Du hast mir ganz zu Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir eine Geschichte zugeschickt, die fand ich beeindruckend, habe sie gerne gelesen und jetzt haben wir ja schon eine Lobeshymne auf unsere Branche gesungen und kannst du die Geschichte vielleicht mal mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen, so in Kurzfassung, die Geschichte vom letzten Koch? Wir können die auch, wenn das für dich okay ist, können wir die auch in die Shownotes packen. Dann kann jeder, der sich die mal durchlesen möchte, dann auch durchlesen in Gänze.
Ja, wir können die natürlich in die Shownotes packen, gar kein Thema, freut mich. Die Geschichte vom letzten Koch habe ich mal geschrieben, als ich relativ traurig war und hatte einfach festgestellt, dass wir in vielen Bereichen in eine Richtung gehen, die äußerst bedenklich ist. Und die Leute eben die Lust am Job verlieren. Das war zu Corona, als uns wunderbar die Welt erklärt hat, wir wären nicht mehr systemrelevant. Ja, Menschen zusammenzubringen, Kultur, Essen, Freude am Essen ist nicht mehr systemrelevant plötzlich. Das hat mich ziemlich traurig gemacht und hat mich ja inspiriert zur Geschichte vom letzten Koch. Da ist eben ein Koch in dieser Geschichte, der genauso voller Liebe und Herzblut durch die Küchen gewandert ist, seine Geschichten gemacht hat, seine Wanderjahre vollführt und sein Restaurant geleitet, bis er dann irgendwann feststellt, 2050 am letzten Abend, als er den Schlüssel umdreht und seine letzten Gäste verabschiedet, dass er der letzte echte Koch gewesen ist. Und diese Geschichte ist eigentlich mehr so mein kleiner Protest gewesen zur damaligen Zeit und zur damaligen Haltung unserer Branche gegenüber. Und ja, es ärgert mich heute noch, weil ich wünschte mir, liebe Kollegen da draußen, ich wünschte mir, wir wären eine große Einheit und würden einfach mal selber den Schlüssel umdrehen und unserer lieben Regierung mal zeigen, was es denn mit uns auf sich hat und dass wir sehr wohl systemrelevant und wichtig sind. Aber da haben wir noch ein bisschen Weg hin und es ist aber ein schwieriger Weg, weil wir müssen auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, auch im Politischen. Und da fehlt uns so ein bisschen die Person, die das nach außen trägt.
Ja, die Stimme fehlt. Die Idee haben wir und vieles ist da, die Stimme, die fehlt. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Anhaltspunkt für eine der nächsten Folgen innerhalb der nächsten 30 Folgen dieses Jahr, die noch geplant sind. Mal eine Frage an dich, wie oft stehst du oder wie oft hast du denn eigentlich noch die Möglichkeit, selbst in der Küche zu stehen?
Ich stehe
in dem, was du jetzt gerade so tust.
Oh ja, doch, ich stehe noch sehr oft in der Küche. Also ich kann nicht ohne Küche, ich darf noch Lebensmittel entwickeln, ich darf Gerichte kochen, ich darf Speisen und Rezepte entwickeln und darf mich da voll ausleben. Und ich habe einen wundervollen Chef, zwei wundervolle Chefs, die möchte ich mal beide erwähnen. Ich habe den wundervollen Vorstand, den Daniel Gantenberg, und der ermöglicht so sehr so viel und gibt uns so viel Freiheiten, was auch mir wieder Freude macht, ja, und mich motiviert. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Gründer von der Concept Family, den Hermann Weifenbach, der eigentlich am laufenden Band tolle Ideen hat, die wir dann auch umsetzen dürfen. Und da macht's einfach Freude. Also ich versuche so oft wie möglich in der Küche zu stehen, bin eigentlich am ganze Zeit am Lebensmittel entwickeln oder bin in irgendeiner Küche mit der Industrie zusammen und mache ein Produkt, was wir wollen, weil es einfach nicht zu kaufen gibt. Und ja, wenn mich einer meiner Kollegen anruft, ja, dann machen wir halt mal schnell eine 500er Hochzeit irgendwo. Kein Ding. Ohne Kochen geht's nicht. Es wird nie gehen und ich habe auch immer noch genauso Spaß dran wie früher. Ich könnte nicht ohne. Es ist die Küche und das Kochen, die Gastwelt, und hat mir alles gegeben, was ich jetzt habe und was ich sein darf, und das macht mich unendlich glücklich. Nee, ohne Küche geht's nicht.
Ja, habe ich für mich auch festgestellt. Ich habe vor einigen Jahren, habe ich immer mal gesagt, ich glaube, das war auch damals die ursprüngliche Idee, weswegen ich an der Hotelfachschule in Dortmund, an der Vihoga gewesen bin, weil ich gesagt habe, ich muss aus der Küche raus. Ich habe aber damals den Punkt gehabt, dass ich Arbeitsplätze hatte, die ihren Arbeitsplatz, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben. Ich hatte keinen coolen Arbeitsplatz, keine coolen Arbeitszeiten, ich hatte keine coolen Führungskräfte häufig und wollte einfach nur aus der Küche raus. Und man hat mich quasi einfach rausgetrieben. Und nachdem ich dann an der Hotelfachschule war, bin dann dort meinen Weg gegangen, hab dann weitergearbeitet und konnte mir das später selbst gestalten. Also meinen eigenen Arbeitsplatz für mich und für meine Kollegen und Kolleginnen. Dann wurde es auf einmal cool. Also es hat mir Freude gemacht und es ist bis heute so, dass man mir das Kochen nicht nehmen darf, wo ich doch eigentlich vor 15 Jahren eigentlich schon auf dem Sprungbaum gesagt habe, lasst mich alle in Ruhe, ich gehe. Und das ist halt so ein wesentlicher Punkt. Und heute koche ich noch, ich mache das leider nur noch einmal im Jahr. Im Dezember gehe ich immer einmal für ein Seniorenheim kochen. Die kriegen normalerweise ausschließlich Essen zugeliefert und dann machen wir einmal wirklich von der Pike auf, machen die Rouladen selbst und alles wirklich 100% frisch, und ich freue mich da wie ein kleines Kind drauf, wenn ich dorthin darf und kochen darf, ne?
Ja, aber das macht uns doch auch aus. Ich meine, es ist so ein wunderschöner Beruf. Ja, ich glaube, dass sich die Freude am Kochen, wenn die sich wieder mehr durchsetzt, ja, und wir uns auch die Zeit nehmen, einfach zu sagen, jetzt haben wir wieder die Freude am Kochen und bringen die in unsere Branche, dann wird sich auch einiges ändern. Klar, es wird immer Vollpfosten geben, die gab es schon, und irgendwelche Schwammerl, die glauben, sie müssen jetzt hier den großen Macker raushängen lassen, aber die wird es immer weniger geben, wenn sie merken, dass das nicht funktioniert. Und das muss man sehen, aber hey, der Beruf ist der Burner. Ich muss ganz ehrlich sagen, schöner geht nicht.
Dann halten wir mal fest. Wir müssen stolz sein darauf, Gastgeber oder Gastgeberin zu sein. Ausrufezeichen, weil wir Menschen verbinden, Emotionen schaffen, wir schaffen Erlebnisse, wir gestalten Erlebnisse. Und deswegen dürfen wir uns alle mal ganz fest auf die Schulter klopfen, weil das gut ist, was wir tun und wie wir das tun. Wäre jetzt erstmal ein Strich für den ersten Part, und jetzt freue ich mich auch auf den zweiten Part. Wir haben ja gesprochen über das Thema, ich glaube, der Impuls kam, glaube ich, auch aus unserem Gespräch heraus, dass ich gesagt habe, ja, ist das eigentlich cool, was da alles im Fernsehen passiert? Weil wir wissen es alle, wir haben Fernsehköche, die zeigen uns, was da alles möglich ist, die sind unterhaltsam und ich gucke auch zwischendurch mal gerne rein. Dann haben wir Sterneköche, die irgendwo, vielleicht nicht unbedingt im Fernsehen, aber die sehen wir dann in Zeitungen oder auf Wettbewerben. Und dann sehen das natürlich auch ganz viele Menschen draußen. Nachwuchskräfte, die sagen, boah, wie cool ist das denn? Ich will das auch so machen. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Ist das Fluch oder Segen? Weil es ja nicht immer hundertprozentig das darstellt, was wir dann in der Branche bieten können. Wenn die dann völlig desillusioniert in unsere Branche kommen und sagen, das habe ich ja im Fernsehen gar nicht so gesehen. Und das ist so die Frage, ist es Fluch oder ist es Segen? Wie siehst du das?
Ich glaube, dass das, was wir im Fernsehen darstellen können oder wie wir unseren Beruf im Fernsehen darstellen können und wie auch von sehr, sehr vielen Kollegen und Freunden dargestellt wird, ist eher Segen, weil wir müssen uns vor Augen halten, es geht in diesen Sendungen um das Produkt. Es geht ums leckere Essen und es ist Entertainment. Ja, nichts ist einfacher abzudrehen als eine Kochsendung. Und wenn dann einer noch ein bisschen reden kann, dann ist das super. Ja, ist für jeden Fernsehsender das Günstigste, was er machen kann. Des Weiteren haben unsere Kollegen ein tolles Standing und die tun auch sehr, sehr viel für die Branche. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Also ein recht herzliches Dankeschön an alle Kollegen, die da draußen die Fahne für unseren Beruf hochhalten. Ihr seid super. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man unterscheidet. Das eine ist unser täglicher Arbeitstag, ja, der natürlich damit einhergeht, dass wir Mise en place machen können. Für alle Menschen da draußen, die nicht wissen, was Mise en place ist, das sind unsere Vorbereitungsarbeiten. Ja, und die dauern halt wirklich sehr, sehr lange. Ja, also jeder, der mal 200 Portionen Kartoffeln turniert hat oder was weiß ich was gemacht hat, eine Ballantine, eine Galantine, eine Terrine oder sonst irgendwas, weiß, dass das nicht in 3:80 erledigt ist. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, das eine ist unsere Arbeit, unser Arbeitstag, das andere ist Show. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Warum machen die meisten Kollegen das? Klar, finanzieren sich mit dem Fernsehen, teilweise ihre Restaurants. Ist ja auch völlig legitim und total toll, dass sie es tun und bieten zumeist sehr, sehr gute, tolle Arbeitsplätze an. Die andere Kategorie von Köchen, ich sage jetzt mal alles ab 2 Sterne aufwärts, ist genau das, was August Escoffier damals gesagt hat. Das ist Kunst, die sich zur Wissenschaft weiterentwickelt hat. Das ist eine Vision, die er schon in Worte gefasst hat und die wirklich zur Wahrheit geworden ist. Jeder, der 2 Sterne oder above hat, ist ein absoluter Vollprofi. Und das ist, die zeigen uns auf, welche Möglichkeiten da sind, welche Kreationen möglich sind, welches Food Pairing möglich ist, welche Techniken möglich sind und setzen zum Teil auch neue Trends. Das sind unterschiedliche Sparten, unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Themen, die man vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen muss. Klar, wenn der kleine Franz im Fernsehen sieht, Jamie Oliver kocht und wirbelt darum, dann merkt er aber nicht, was Jamie Oliver nebenbei sonst noch so alles macht, damit er da ist, wo er ist und wie lange so eine Fernsehsendung dauert und wie viel Arbeit da dahinter steckt. Man darf da aber auch nicht blauäugig sein, sondern jeder, der in unsere Branche tritt, muss sich darüber im Klaren sein, dass man sehr, sehr viel Wissen benötigt, sehr, sehr viel Einsatz und sehr, sehr viel Herzblut, weil sonst kommt man überhaupt nirgendwo hin. Das ist wie bei allem anderen.
Ja, also ich finde ja auch, ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Kochsendengucker. Ich schalte da zwischendurch mal rein und finde, die Jungs und Mädels, die machen ja auch nichts falsch, ne? Also das darf hier nicht falsch verstanden werden. Die machen nichts falsch, weil die erzählen ja nicht, boah, wie toll die Gastronomie ist und kommt alle rum. Und die Gastronomie ist genauso, wie wir es jetzt hier gerade darstellen. Nur ich frage mich das halt zwischendurch mal, wenn ich das sehe und wenn das dann Vorbilder werden. Ich finde, ich habe den Tim Melzer jetzt zwischendurch mal gesehen in dem einen oder anderen Interview und da scheiden sich dann ja auch häufig in Gesprächen die Geister. Die einen finden toll, die anderen finden nicht so toll. Und ich finde, das ist meine persönliche Meinung, der tut unheimlich viel für unsere Branche mittlerweile, was Außendarstellung ist. Der bringt ein Wesen mit ins Fernsehen, jetzt nicht unbedingt in die Kochsendung, wenn er jetzt irgendwo mal eingeladen ist in einem Talk. Und ich finde, mein Eindruck von ihm hat sich halt sehr gewandelt und ich finde das gut, was er macht. So kann ich das auf den Punkt bringen, genau. Und wie der das macht und wie der spricht und was der zu uns sagt. Aber um wieder zurückzukommen, wenn dann Vorbildfunktionen geschaffen werden und Leute dann in unsere Branche kommen und sagen, ich will genauso sein und ich will genauso was werden und kommen dann in einen Betrieb, in dem ich früher gelernt habe, dann bin ich da nach 2 Wochen wieder weg.
Das ist schon richtig. Wir müssen da unterscheiden, aber wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, wenn sich jemand über das Berufsbild Gedanken macht. Und okay, du kannst in jeder Branche einen schlechten Job erwischen, aber dann muss ich wechseln, dann muss ich cool sein, muss ich sagen, okay, der Typ ist es nicht, aber die Liebe zum Lebensmittel ist es und die Liebe zum Essen, dann ist es völlig in Ordnung. Zu Tim Melzer gerade noch, ich finde das grandios, was er manchmal sagt. Er erklärt auch Leuten, warum wir gewisse Preise nehmen müssen für unsere Lebensmittel und bekommt dann auch dementsprechend die Bühne dafür, weil wir eben noch auch was verdienen müssen und von ohnehin kleine Margen haben, ja, die immer noch kleiner wurden in den letzten Jahren. Also Ich finde das schon super so, wie das gerade so passiert.
Ja, ich finde, er geht auch mit einer ganz anderen, mit einem Bewusstsein oder mit einer Offenheit. Ich meine, der begleitet uns ja jetzt mittlerweile schon, keine Ahnung, 15 Jahre im Fernsehen.
Ja, doch.
Und ich finde, das hat sich so gewandelt, dass er halt mit einer Offenheit unterwegs ist, mit einer Seriosität unterwegs ist und wo er halt wirklich unsere ganze Branche nochmal einer ganz anderen Ernsthaftigkeit nach außen trägt dazu.
Das ist eine tolle Geschichte, die da passiert. Das passiert aber nicht nur von ihm. Also da gibt es sehr, sehr viele, die für unsere Branche sehr viel tun und die sich auch immer wieder zu Wort melden. Und ja, deswegen auch einfach ein Segen und eine schöne Sache, dass es solche, ja gut, auch Typen gibt, ja, wo man sehen kann, welchen Grad an Dachschaden man erreichen kann, wenn man lang genug in der Küche steht. Aber das sind ja auch lustige Typen und lustige Kameraden, die ja nicht da wären, wo sie sind, wenn sie jetzt nicht auch ein gewisses Entertainer-Gen hätten. Und das ist ganz amüsant und es ist natürlich auch abendfüllend, weil so verrückt muss man erstmal sein. Und naja gut, diese Verrücktheit haben sie ein Stück weit aus der Küche mitgenommen und ja, präsentieren sie jetzt der breiten Öffentlichkeit.
Ja, ist richtig. Aber bringt mich zu einer anderen Frage. Glaubst du in Zukunft, unsere ganze Branche verändert sich ja gerade, dass Außen verändert sich, die Gäste verändern sich, neue Generationen kommen hinzu. Glaubst du, dass die Sterneküche es in Zukunft schwieriger haben wird?
Das ist eine tolle Frage und ist auch etwas, worüber wir schon sehr, sehr oft bei einer Flasche Wein sinniert haben. Es wird immer die Sterne-Gastronomie geben. Und zwar ist sie notwendig, um neue Impulse zu setzen. Und sie ist notwendig, um das Außergewöhnliche vom normalen Alltäglichen zu trennen. Ich möchte es mal so ganz klar sagen, ja, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir auch diese außergewöhnlichen Momente, die wir dann nie wieder vergessen, ja, also gewisse Menüs, die ich vor 20 Jahren hatte, die weiß ich heute noch, ja, und es ist ganz, ganz wichtig, weil das ist etwas außergewöhnlich Besonderes und Impulsgebendes, dass wir diese Restaurants haben. Sie werden weniger werden. Casual Dining ist ganz klar auf dem Vormarsch und Leute wollen sich nicht mehr vollfressen. Ja, die junge Generation ist viel cleverer als wir. Ja, die essen kleine Portionen, kleine Häppchen, kleine Snacks, irgendwelche Signature Dishes. Die betrinken sich auch erstaunlicherweise nicht mehr so viel wie wir früher. Und hey, Hauptsache gesund und cool und lässig und einfach, ja. Und das wird ein Trend sein, der sich fortsetzt. Aber das Besondere wird nie ganz gehen. Wir werden in der Breite ganz andere Gastronomiekonzepte sehen, als wir sie bis jetzt haben.
Ja, bin ich bei, auf jeden Fall. Ich glaube auch, um das davor nochmal aufzugreifen, wie wird unsere Branche dargestellt und was ist tatsächlich Realität, ob jetzt 130 Stunden pro Woche oder in der Küche ist jetzt ein rauer Ton oder. Das hast du ja vorhin ganz gut auf den Punkt gebracht und hast gesagt, das haben wir uns alles selbst geschaffen, unsere Außendarstellung, aber wir haben es auch in der eigenen Hand, und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich gesagt habe, wir haben es in der eigenen Hand, es zu verändern, und ich finde, Social Media ist da eine schöne Möglichkeit oder insgesamt das Internet, unsere Webpräsenz, alles, wo wir auf uns aufmerksam machen können, weil wir haben die Menschen bei uns. Bei uns passieren die Geschichten, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und wenn wir das schaffen, nach außen zu tragen, also das, was bei uns passiert im täglichen Tun, wie stellt sich unser Job dar? Ob es in der Küche ist, im Service oder im Housekeeping oder. Und ich habe vorhin noch einen Satz gesagt, in Zukunft wird es so sein, dass Menschen Menschen suchen werden. Und wir können das halt bieten. Und wir machen dann keinen AI-Content auf unseren digitalen Kanälen, sondern wir präsentieren unsere Menschen und das, was die Menschen tun. So haben wir einmal die Möglichkeit, dass Menschen Menschen finden bei uns. Ja, das ist Content, den wir dann gerne auch mal auf dem Smartphone konsumieren. Wir können unseren Beruf, den wir haben und das, was wir tun, auch nach außen tragen durch Menschen. Und so haben es wir selbst in der Hand, die Menschen für uns und unsere Branche zu begeistern. Und die Chance ist halt jetzt ganz gut da, wo das Internet überschwemmt wird mit diesem ganzen KI-Content.
Ja, es muss halt lässiger Content sein. Ich meine, ich bleib auch hängen, wenn das witzige Stories sind von Restaurants, wo man dann Schwenk hat in die Küche und die machen irgendwas Verrücktes oder auch teilweise verrückt, cool und lehrreich. Ja, das kann ja, das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Das wird geguckt, das schauen Leute, aber wir machen es noch viel zu wenig. Wir zeigen nicht, was passiert hinter unseren heiligen Türen, was ist in der Küche los, was machen wir. Das zeigen wir viel zu wenig. Und die es aber tun, ja, die machen das richtig cool und richtig lässig und davon braucht es einfach mehr. Und dann sagen natürlich auch die Leute, boah, klasse, das will ich auch machen. Ich will auch sowas machen, ich will auch so Stories posten von meinem Arbeitsplatz. Ich meine, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist doch bei uns viel cooler, wie wenn ich mein Leben lang, 45 Jahre lang an einem Schreibtisch sitze und gegen eine weiße Wand starre. Um Himmels Willen, was erleben wir denn? Ja? Noch dazu, da zwei Drittel von uns treffen ihren Partner fürs Leben irgendwie im Betrieb, weil, ja, ist ja so. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich.
Grüße.
Ja, meistens, ja, Grüße, meistens auch. Es ist doch schön und es ist doch wahnsinnig super, was so an einem Arbeitstag abgehen kann. Ich meine, das meiste ist nicht jugendfrei, was da passiert, aber Leute, lebt doch einfach mal, ja. Also es ist auf alle Fälle nie langweilig und kein Tag ist gleich in einer Küche. Also wenn wir das irgendwie auf, es reicht ja schon in jeder Küche eine Kamera in der Ecke. Ich garantiere dir das, das wird automatisch, geht das viral. Wenn die Leute ein bisschen bescheuert sind, geht das viral, weil was in der Küche abgeht, allein die Gespräche beim Mise en Place, das glaubt uns kein Mensch. Also das ist, ich habe da keine Sorgen, dass wir relativ gut uns vermarkten könnten in der Küche.
Material für die nächste Daily Soap. Ich bin ein bisschen verunsichert mit unserer Podcast-Folge, weil es gibt bei mir, wenn ich diese Podcast-Folge fertig mache und dann lade ich die hoch und so weiter, und dann gibt es immer ein Häkchen, das muss ich setzen. Wenn irgendjemand mal gesagt hat, Scheiße oder irgendwelche anderen Wörter benutzt habe, die explizit sind, dann muss ich dieses Häkchen setzen. Wir haben jetzt nicht unbedingt Material geliefert, wo ich dieses Häkchen setzen müsste, aber es war jetzt so unterschwellig und so viele böse Gedanken mit dabei, dass ich überlege, dieses Häkchen alleine aus gedanklicher Sicht zu setzen.
Ja, das ist eine harte Entscheidung, die du jetzt hast, aber ich überlasse es dir.
Ich leg's mir mal unter das Kopfkissen.
Leg's dir mal unter das Kopfkissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für meine Verhältnisse habe ich mich heute echt zusammengerissen.
Hast du zusammengerissen?
Nein, es ist aber auch so ein bisschen, wir leben in der super politisch korrekten Welt. Ich möchte das mal kurz erläutern, ja, weil jeder hat so seine kleinen Kämpfe auszutragen in seinem alltäglichen Leben, ja. Und diese Political Correctness, die wir ja alle so an den Tag legen jetzt, die führt teilweise dazu, dass die Klugen den Mund halten, um die Dummen nicht zu beleidigen. Ja, Leute, seid real, seid anständig, habt euer Herz auf der Zunge. Einfach lebt nach eurem Bauchgefühl, seid anständig, ja, dann müssen wir uns keine Gedanken über Häkchen machen, glaube ich. Und auch das ist eine Eigenschaft, die man, glaube ich, in der Küche lernt, Markus. Wann immer sich Köche treffen, die verstehen sich immer sofort, ja, weil es eine Sprache ist, eine Welt. Und ich glaube, wenn es mehr Köche auf dieser Welt geben würde, gäbe es extrem viel weniger Konflikte. Und wenn dann nur über die kreativen Bereiche, aber sonst eher weniger, glaube ich.
Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, der mich auch im Podcast betrifft. Und ich habe jetzt 235 Folgen veröffentlicht mittlerweile und mache das ja schon ziemlich lange. Und ein Ding, da kann ich ganz offen drüber sprechen, womit ich in all den Jahren immer gehadert habe, ist, okay, was kann man jetzt hier sagen, was kann man nicht sagen und was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Und das war so ein Brainfuck, muss ich so sagen, dass man dann teilweise nicht wusste, was kann man denn jetzt, also diese teilweise ja durch diese politische Korrektheit, was man dann nach außen tragen kann, weil ich weiß ja, wie viele Menschen wir hier erreichen. Und ich arbeite jetzt intensiv daran, das mache ich jetzt auch schon seit einigen Monaten, dass mir das einfach scheißegal ist. Es ist mir egal, wo ich korrekt bin, wo ich nicht korrekt bin. Die Leute, die es verkraften können, die hören gerne weiterhin und die anderen, die tun es halt nicht. Aber das ist ein Prozess und der ist gar nicht so einfach, muss ich dir sagen.
Ja, liebe Hörer da draußen, aufgrund von Brainfuck müssen wir jetzt sowieso ein Häkchen setzen. Aber es ist, jetzt haben wir uns so zusammengerissen, schau. Nee, aber es ist, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, es werden ganz andere Dinge von ganz anderen Leuten gesagt. Gewisse Themen müssen einfach auf den Tisch und gewisse Wörter passen manchmal ganz gut zu einer Situation. Political Correctness hin und her, ja. Es ist, es geht darum, Themen offen anzusprechen. Wenn wir das nicht mehr können und wenn wir oder nicht mehr dürfen, ja, weil es irgendeinem nicht gefällt, ja, dann haben wir einen Grad von Akzeptanz erreicht, der mich definitiv dazu anregen wird, irgendwo auszuwandern. Ja, weil wenn wir irgendwann den Punkt haben, in dem unsere Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, offen Themen anzusprechen, dann haben wir ein Stück weit unsere Seele verloren. Und das darf einfach nicht passieren. Also ist das, glaube ich, was wir tun, gar nicht so verkehrt.
Ja, spannend. Also das waren jetzt fast eine Stunde, die hatten es in sich. Und wie ich vermutet hatte, ich wusste es aber auch schon vorher, muss ich dir sagen, wir könnten sicherlich nochmal die eine oder andere Stunde dranhängen. Aber das heben wir uns auf. Wir haben jetzt erstmal so ein bisschen geteasert. Das war jetzt so ein Häppchen für euch da draußen, was wir euch zugeworfen haben, sodass ihr sagt, wir müssen den Podcast das ganze Jahr über hören, wenn der Alexander das nächste Mal kommt und wir dann die nächsten Themen angehen. Lieber Alexander, ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide uns heute getroffen haben, dass wir uns vor 8 Wochen schon getroffen haben und dass wir zusammengekommen sind, dass wir dieses Interview führen durften. Und deswegen einmal ganz, ganz lieben Dank für deine Worte, für deine Zeit. Und ich würde mich jetzt schon mal ausklinken und verabschieden. Du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Du hast gleich das letzte Wort. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen und ich bedanke mich auch bei euch da draußen, auch wenn es vielleicht eine verbale Zumutung gewesen sein sollte, dann nein, ganz lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat Spaß gemacht heute und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, lieber Alexander, du hast das letzte Wort. Tschüss da draußen, macht es gut.
Alle da draußen möchte ich heute mal, weil ich darf ja heute der Gast von Markus sein. Ich möchte heute einfach mal was loswerden. Ja? Lieber Markus, es ist fantastisch, was du machst. Eben solche Botschafter in der Gastronomie brauchen wir. Ja? Du bist genau das, über das wir heute gesprochen haben. Und du bist ein toller Typ. So habe ich dich kennengelernt. Und ich denke, dass ich da vielen deiner Hörer auch aus dem Herzen spreche. Einfach mal von ganzem Herzen danke und ein herzliches Dankeschön, dass ich heute da sein durfte. Mir hat es auch sakrisch Spaß gemacht und ich freue mich auf alle Fälle, dass es solche Menschen wie dich gibt. Dankeschön.
Danke dir.